Ein herzliches Willkommen zu unserer Sendung Eisberg voraus. In unserem 31. Teil sind wir mittlerweile und es soll heute gehen um Krisen, USA und den Katholizismus. Nun, wir wollen über einiges sprechen. Wir wollen über die globale Krise sprechen, also wir sehen die weltweiten Proteste zurzeit. Wir wollen sprechen über die Wahlen in den USA. Wir wollen uns anschauen, was die USA gerade mit dem Vatikan zu tun hat. Wir wollen auch über die Bibel sprechen, Daniel 11 und Offenbarung 13. Wir wollen uns das Weltfeld der Religion angucken und wie die zusammenstehen und noch einen kleinen Ausblick in die Adventgemeinde wagen. Und dazu haben wir jetzt eine Live-Schaltung mit dem Walter Veit. Hallo Walter, vielen Dank, dass du bei uns bist.
Danke, Ronny. Schön wieder da von dir zu hören.
Das ist auch großartig, dass wir es jetzt schaffen, denn das letzte Mal, als wir uns sprachen, das war vor den US-Wahlen. Und jetzt ist ja irgendwie alles anders.
Genau.
Ich bin gespannt, wie...
Aber vielleicht auch nicht alles anders. Kann sich ja noch ändern.
Stimmt. Da bin ich auch neugierig, was da gerade passiert. Vielleicht vorweg, bevor wir das Thema anschneiden, wie geht's euch gerade in Südafrika? Habt ihr immer noch Lockdown?
Uns geht's eigentlich ganz gut. Wir sind nicht mehr unter starkem Lockdown. Aber es hängt eine Warnung über den Kopf, dass wenn die Situation sich ändert und wenn das Volk nicht mitmacht, dann kommen scharfe Maßnahmen.
Okay, dann geht es euch wie uns hier in Deutschland. Momentan ist auch noch vieles frei. Wir können einkaufen gehen, wir können uns in kleinen Gruppen treffen, das funktioniert alles. Aber wehe, wir verhalten uns nicht richtig, dann wird es verschärft. Das scheint also weltweit das Gleiche zu sein. Nun, gibt es bei euch eigentlich auch diese Proteste wie bei uns? Bei uns, also in Deutschland, stehen viele Menschen auf den Straßen in Berlin und protestieren gegen die Gesetzesänderungen, gegen die neuen Maßnahmen, die gerade getroffen werden. Ist es auch so in Südafrika?
Nein, hier sind sie ruhig, hier regen sie sich über andere Dinge auf. Und mehr politische Dinge, aber nicht so wie in Europa und Amerika über die Maßnahmen.
Da bin ich schon gespannt, was sich daraus entwickeln wird. Denn was wir jetzt so ein bisschen sehen, ist, dass so weltweit die verschiedenen Länder oder einige Länder, zum Beispiel Europa, USA, also gegen ihre eigenen Grundgesetze vorgehen, in den USA gegen die Verfassung. Und das bringt die Leute jetzt so ein bisschen auf den Plan. Und bei uns in Deutschland zum Beispiel haben sich jetzt ganze Anwälte und Ärzteschaften vereinigt, um dagegen vorzugehen. Und sie rufen jetzt allgemein zum Protest auf. Jetzt frage ich mich doch, wohin werden diese vielen Gesetzesänderungen eigentlich führen? Wer hat Interesse daran, unsere Grundgesetze zu ändern?
Ich denke, die wollen diese Gruppen, die dagegen reden, einfach still machen. Das soll nicht mehr in die Medien kommen. Und dann hat man eben nur eine einseitige Geschichte und man kann sich nicht selbst sich denken, was da wirklich los ist.
Das ist gerade so ein bisschen das, was wir bei uns in den Medien auch erleben. Also man hat so das Gefühl, dass unsere öffentlichen Medien so die eine Seite berichten und die alternativen Medien berichten nur die andere Seite. Und irgendwo dazwischen scheint die Wahrheit zu liegen.
Ja.
Jetzt, wenn die Grundgesetze geändert werden, also welche Gruppe hätte da Interesse dran, die Gesetze der Länder zu verändern? Also die für Religionsfreiheit stehen, die für Versammlungsfreiheit stehen, die für Meinungsfreiheit stehen, Pressefreiheit. Diese Gesetze werden ja gerade massiv angegriffen.
Da muss man sich fragen, welche Mächte kümmern sich um diese Dinge und wollen eine Änderung haben? Wer schreit für menschliche Solidarität? Wer schreit für ein Umdenken, was das Schulsystem betrifft? Wer ist dahinter, dass sich alles ändern muss? Und da ist nur ein Name, der da ständig in den Vorrang kommt. Tritt und das ist Papsttum. Wir haben ja das Schreiben, das Neue vom Papst und da geht es ja auch um das Sozialsystem, das sich ändern muss. Die Gruppen, die sich dafür einsetzen, dass es ruhiger werden soll und dass da ein Ruhe-Sabbat eingestellt werden soll, dass die Erde auch ruhen kann und ein neues Lehrsystem, wo jeder betroffen wird. Und das muss universal sein. Und hinter allen dreien steckt nur eine Macht. Und das ist das Papsttum. Mhm.
Das sind also sozusagen römisch-katholische Interessen, die gerade verfolgt werden. Was ich ein bisschen schockierend finde, ist, dass die meisten Menschen, zumindest hier in Deutschland kann ich das beurteilen, noch gar nicht ahnen, wer dahinter steht. Man hat so das Gefühl, dass eine kleine Gruppe von Menschen, die sich irgendwie die Macht aneignen wollen, und viele in Deutschland, die sagen schon, wenn wir jetzt nichts dagegen machen, wenn wir jetzt nicht aufstehen, dann kommen wir in die gleichen Bahnen rein, die wir 1933 schon erlebt haben. Also als plötzlich eine feindliche Partei die Regierung übernahm, gegen alle Grundgesetze gehandelt hat und dann kam die große Krise. Und die Menschen machen sich Sorgen.
Ja. Mhm. Aber es ist ja jetzt nicht mehr lokal, es ist ja jetzt universal. Wir haben es ja jetzt in der ganzen Welt. Und jedes Land wird ja aufgefordert, um auf die gleiche Schiene zu kommen, auf die gleiche Bahn. Also es ist ein Weltprojekt. Wir gehen also von einem Typus zu einem Antitypus, von einem Lokalen zu einem Universalen.
Mhm. Und warum ist das so, dass alle Länder mitmachen? Ich meine, haben die Länder da ein Interesse daran, das voranzubringen?
Ich denke, viele wollen eigentlich gar nicht, aber haben überhaupt keine andere Wahl. Denn die Ökonomie in der Welt ist so verzwickt, dass wenn man da nicht mitmacht, dann hat man nicht mehr die Gelegenheit zu überleben.
Hm. Mhm. Sind die Länder abhängig von dem System?
Ja. Ja, die Afrika-Länder, die nicht mitmachen wollten, die sind jetzt alle auf der gleichen Bahn. Sie machen alle mit.
Mhm. Gibt es denn überhaupt einen Ausweg daraus? Also wenn jetzt ein Land sich sagt, ich möchte da nicht mitmachen und sie steuern dagegen, gibt es da noch eine Chance?
Einige haben es ja versucht und wehren sich, islamitische Länder auch zum Beispiel. Sagen, sie werden sich nicht vorschreiben lassen. Aber sie haben die gleichen Maßnahmen und die gleichen Regeln. Also lassen sie sich doch was sagen.
Mhm. Gerade im Hinblick jetzt auf die Pandemie sozusagen, oder auf die Plandemie, wie sie oft genannt wird. Mhm. Da machen alle Länder oder ziemlich alle Länder mit. Mir ist gar kein Land bekannt, das nicht mitmacht.
Ja. Nein, wir machen alle mit. Mhm. Und auch diejenigen, die früher gesagt haben, dass sie nicht mitmachen oder wenigstens nicht in diesem Maße mitmachen, die ändern jetzt auch ihre Ansicht, so wie Schweden zum Beispiel.
Mhm. Stimmt, gerade in Schweden können wir es sehen, ja. Jetzt vielleicht mal im Hinblick auf das, was gerade so in der Welt passiert. Also wir sehen die Länder, die machen... Die folgen scheinbar alle so einem vorgedachten System. Alle werden geschluckt, alle machen damit. Aber der Fokus der Welt gerade, zumindest bei uns in Deutschland ist es so, wahrscheinlich bei euch ähnlich, alle gucken gerade rüber über den Ozean Richtung USA. Was passiert da gerade? Also genau. Weil da ist ja gerade allerhand los. Da stehen ja auch die Menschen auf der Straße, aber einige feiern und einige trauern. Da waren ja jetzt gerade die Wahlen am 3. November. Und das haben ja viele gespannt drauf geguckt, was da jetzt passiert. Also der Joe Biden, der Demokrat, hat mit 306 Stimmen gegen den Republikaner Donald Trump, den amtierenden Präsidenten, gewonnen. Und Trump jetzt spricht von Wahlbetrug. Er sagt, die Software war falsch und es wurde falsch ausgezählt. Jetzt die Frage, hat er eigentlich Beweise dafür, für das, was er sagt? Das wäre ja schon krass, wenn die wirklich betrogen hätten. Und wie weit wird Donald Trump gehen? Bis zum Supreme Court?
Ich denke, es kann so weit gehen. Ich habe da ein Gespräch mir angehört von seinem Rechtsanwalt, der Giuliano, der vorher ja auch in New York war und Bürgermeister in New York war. Und der hat gesagt, es gibt viele Beweise für so einen Betrug. Und das Rechtssystem muss jetzt eben entschließen, wie das abläuft. Was für mich interessant ist, ist, wie das eigentlich funktionieren kann. Denn im Endeffekt muss einer ja kapitulieren. Einer muss kapitulieren und sagen, dass er die Wahl verloren hat. Aber das ist nicht gesetzlich verlangt in den Vereinigten Staaten. Wenn einer also nicht kapituliert, sagen wir mal Donald Trump argumentshalber, kapituliert nicht, was passiert dann? Und dann geht es zum Haus, zum Kongress. Und dann muss da entschlossen werden, wer der nächste Präsident ist. Und das kann ja interessant werden, obwohl die Demokraten das Haus beherrschen augenblicklich. Ist das mit dieser Wahl angeblich ein bisschen anders, wenn es stattfinden sollte? Denn da wird eine Repräsentation sein von jedem einzelnen Staat und dann ändert sich das Bild. Also es ist nicht unbedingt gesagt, dass Joe Biden schon gewonnen hat. Es kann noch anders gehen. Aber wir warten es ab. Für mich persönlich ist es eigentlich egal, welche Seite gewinnt, denn beide Seiten sind so verzwickt in ihren, wie soll ich das sagen, mit ihren Verhältnissen mit Rom und so weiter, dass es eigentlich egal ist, welche Seite gewinnt. Aber es geht darum, wie schnell können Dinge passieren mit dem einen oder mit dem anderen.
Mhm. Das hattest du ja auch schon prognostiziert bei unserem letzten Gespräch, erinnere ich mich. Hast du auch schon gesagt, das wäre fast egal, ob der Joe Biden oder Donald Trump Präsident wird. Es wird sich nicht so viel ändern, es wird nur unterschiedlich schnell gehen, hast du damals gesagt. Und ich glaube, das ist ungefähr das, was wir jetzt auch sehen. Was mir ein bisschen...
Ja, für mich persönlich würde ich in diesem Punkt denken augenblicklich, dass wenn Joe Biden Präsident wird, dann sind wir viel näher am katholischen Sozialsystem, als was Donald Trump steht. Er ist mehr für den freien Kapitalismus und der Joe Biden ist näher am katholischen Sozialsystem. Er ist natürlich auch stark für den Klimawechsel, was das betrifft, und würde sich sofort wieder bei dem französischen Übereinkommen sich anschließen, und somit wäre er näher an dem Franziskus-Gedanken, als was Donald Trump wäre. Und er hat es ja auch schon in so vielen Worten gesagt, dass er sich beteiligt an dem, was auch Franziskus auf dem Herzen liegt.
Und er meint er wahrscheinlich die Enzyklien, oder? Die rausgegeben worden sind.
Die Enzykliken, was das Sozialsystem betrifft, Laudato Si, was die Umwelt betrifft. Und das sind katholische Richtlinien, an die er sich als Katholik auch öffentlich bekennt und auch ganz offen sagt in einem Interview mit den Jesuiten, dass dieses System das Idealsystem wäre. Obwohl es natürlich biblisch genau das Gegenteil ist von dem, was die Bibel sagt. Mhm.
Es ist ja momentan so, dass wenn ich jetzt an den Supreme Court denke in den USA, Trump hat ja neue Richter eingesetzt. Und der drei Richter hat er berufen. Und alle drei sind Katholiken. Jetzt zwei kommen sogar direkt von jesuitischen Schulen. Überhaupt im Supreme Court von allen 9 Mitgliedern haben wir 7 Katholiken, keine Protestanten und 2 Juden, soweit ich weiß. Also wir würden sagen, der Supreme Court, der oberste Gerichtshof, der ist insgesamt ziemlich katholisch eingestellt. Jetzt wenn Joe Biden so ein bisschen die Seite vertritt der katholischen Kirche und auch gut mit dem Papst zusammenarbeitet und das katholische Recht akzeptiert und Trump eher für den Kapitalismus steht, und ich mich jetzt frage, wenn die beiden jetzt wirklich, wenn das zu einer Gerichtsverhandlung kommt, bis zum Supreme Court, sogar bis zu den Richtern, die Donald Trump selbst eingesetzt hat, wie wird sich der Supreme Court dann wohl entscheiden? Also als Katholiken hat er Joe Biden nicht die besseren Karten?
Er hat die besseren Karten, wenn es kommt zu der Ideologie, die näher am Papsttum ist. Aber wenn es kommt zu der Wahl, dann geht es ja um andere Dinge. Dann geht es ja nicht um Katholizismus oder nicht, sondern es geht eigentlich nur darum, ging es mit rechten Dingen zu oder ging es nicht mit rechten Dingen zu. Und wie der Supreme Court da entscheidet, das werden wir abwarten müssen. Mhm.
Wollen wir hoffen, dass da noch eine richtige Rechtsprechung herrscht? Wollen wir davon ausgehen, in dem Rechtsstaat USA, dass sie sich da richtig verhalten?
Aber für die Zukunft, ob jetzt Biden jetzt endgültig Präsident wird oder ob es der andere ist, ob es Trump ist, wenn es geht um die religiösen Aspekten in die Politik mit hineinzubringen, dann ist das natürlich eine gute Sache, wenn der Supreme Court auf der richtigen Linie, sagen wir mal in Anführungsstrichen, steht. Mhm.
Wie ist es eigentlich gerade, also nach dieser Wahl habe ich zumindest, was ich so beobachtet habe, ist das Land total gespalten in den USA. Also es gibt Leute, die feiern auf den Straßen und freuen sich, dass Joe Biden gewonnen hat, oder vielmehr, viele freuen sich, dass Trump nicht gewonnen hat. Und auf der anderen Seite gibt es Anhänger von Donald Trump, die ja fast genauso viele sind wie die von Joe Biden, also ich glaube 5 Millionen weniger. Und das gibt einen tiefen Riss gerade in der USA. Jetzt habe ich mich gefragt, dieses Szenario, ein völlig gespaltenes Land, habe ich vorher auch noch nicht so gesehen in den USA. Wem dient dieses Szenario? Wem hilft das? Und wie geht man damit um? Kommt das je wieder zusammen?
Was sagen die Freimaurer? Ordo ab Chao. Aus Chaos soll die Ordnung kommen. Also wir brauchen jemanden, der diese Spaltung überbrückt. Wir brauchen einen Friedensfürsten. Und ein Friedensfürst muss Kompromisse machen, um beide Seiten zufrieden zu halten. Also die Trump-Seite ist ja mehr religiös, denn die Evangelikalen haben ihn ja stark unterstützt. Die Biden-Seite ist mehr liberal, aber da ist auch ein starkes religiöses Element. Und die liberalen Prediger und die mehr liberalen römisch-katholischen Leiter haben sich ja auf Bidens Seite gestellt. Also jetzt haben wir einen religiösen Konflikt in dieser Wahl. Und diese religiösen Konflikte müssen überbrückt werden. Also welche Kompromisse kann man wohl da machen, die beide Seiten zufriedenstellt? Wie kann man die säkuläre Welt zufriedenstellen und die religiöse? Da wäre ein Sonntagsgesetz nicht da absolut wunderbar, der beide Aspekte deckt, die Umwelt und das Religiöse, ein Mahlzeichen auf der Hand und ein Mahlzeichen auf die Stirn, mit einem Schlag zwei Fliegen.
Interessanter Aspekt, aha. Also sozusagen, um die beiden gespaltenen Lager hervorzubringen, sagst du, es braucht jemanden, der Brücken baut. Jetzt kommt mir in den Sinn natürlich sofort der oberste Brückenbauer, der Pontifex Maximus. Also ob er die Möglichkeit hat, das zu machen, unter Trump wahrscheinlich eher weniger, hätte ich jetzt gedacht. Unter Joe Biden vielleicht schneller.
Ja, ich denke auch, unter Joe Biden vielleicht schneller, aber schnell oder langsam? Es wird zum selben Punkt kommen, denn es ist ja prophezeit. Es wird so kommen. Mhm.
Wie ist überhaupt das Stimmungsbild in den USA? Also ich weiß nicht, kannst du das einschätzen? Also nehmen die Evangelikalen den römischen Katholizismus, nehmen sie den an, nehmen sie den wahr? Stehen sie dahinter? Würden die sich sogar zusammentun?
Sie würden sich zusammentun, die haben kein Problem, denn die Lehre ist ja nicht mehr wichtig. Es ist ja das Gefühl, was wichtig ist. Hm. Und in den letzten paar Jahren haben wir gesehen, wie die Evangelikalen gesagt haben, dass Katholizismus hat den gleichen Geist. Wir sind alle eins, wir haben ein Ziel. Und die Lehre wird da beiseite geschoben. Und das hat der Papst ja auch schon gesagt. Wir müssen die Lehre beiseite legen, denn sonst haben wir nur Trennung. Aber es ist ja gerade die Lehre, die hier auf dem Spiel ist. Denn die Lehre führt dazu, dass man eine Entscheidung treffen muss, wem man dient. Und das das wird einfach beiseite geschoben.
Das ist, glaube ich, etwas, was wir schon seit vielen Jahren jetzt beobachten können in den USA oder allgemein weltweit in vielen protestantischen Kirchen. Also ich selber komme ja aus der evangelisch-lutherischen Kirche. Ich habe es mitbekommen, also wie man sich immer mehr annähert dem katholischen System. In den USA hatte ich ja immer gehofft, dass diese evangelikalen Kirchen dort stärker sind und mehr auf die Bibel schauen. Aber ich glaube, die Verbindung sehen wir jetzt so ein bisschen in dem Spiritismus, in dieser ökumenischen Bewegung, in dem, wie sagt man, dieses charismatisch-pfingstlerische, wie sie jetzt beide zusammenkommen, beide Seiten, und versuchen, so einen Kompromiss zu finden.
Ja, einige der Evangelikalen sind antikatholisch. Aber aufgrund der Einheit, nach denen sie alle streben, müssen sie sich dann einigen auf den Punkten, wo sie sich jetzt nicht trennen, ideologisch. Und da gibt es ja nur wenige. Also das eine ist der Zustand des Todes, die Unsterblichkeit des Menschen. Und das andere ist der Sonntag. Und wenn diese Punkte wenigstens eine Einheit herbeibringen können, dann müssen sie sich darauf einigen, denn die anderen sind ja nicht zu vereinbaren. Man kann ja nicht eine Ideologie haben, wo eine Gruppe lehrt, dass Jesus Christus nicht für einen gestorben ist und die andere Gruppe sagt, Jesus Christus ist für uns alle gestorben. Das sind zwei Ideologien, die das Gegenteil lehren und die können nie eins werden. Die eine Gruppe denkt, man kann zu den Toten beten, man kann mit den Toten zusammen feiern, eine Eucharistie zum Beispiel. Und wenn die andere Gruppe eben glaubt, dass die Toten weiterleben, dann kann man sich da auch vereinbaren oder zusammenkommen. Also mit diesen beiden Punkten sind die einzigsten, die noch übrig sind, wo da ein Anklang sein kann zwischen den beiden Gruppen.
Das sind interessante Ereignisse, die wir gerade sehen in der Welt, was gerade so passiert, auch wie sich diese beiden Seiten dort annähern. Mir selber kommen da so ein paar Fragen in den Kopf, wenn ich drüber nachdenke, was die Bibel dazu sagt, wie es am Ende aussehen wird, also was wir erwarten. Und ich denke da jetzt speziell an Offenbarung 13. Offenbarung 13 ist ja, glaube ich, ein Buch, das noch nie so oft gelesen wurde wie in diesen Tagen, also gerade dieses Kapitel. Und wenn ich in Offenbarung 13 hineinschaue, und ich lese da Vers 14, dann heißt es hier, und es verführt die, also gemeint ist hier das zweite Tier, das wir ja mit der USA gleichsetzen, es verführt die, welche auf der Erde wohnen, durch die Zeichen, die vor dem Tier zu tun ihm gegeben sind. Und es sagt denen, die auf der Erde wohnen, dass sie dem Tier, das die Wunde von dem Schwert hat und am Leben geblieben ist, ein Bild machen sollen. Also hier wird zum einen gesagt, also das Tier, das zweite Tier, das wir als die USA interpretieren, wird dafür sorgen, dass die ganze Welt dem Tier, dem ersten Tier, das tödlich verwundet wurde, dem Papsttum, dem Katholizismus, ein Bild machen werden, das die ganze Welt auch anbeten soll. Nun, dieses Bild des Tieres, das sieht ja aus, als käme wieder ein politisch-religiöses System auf, so wie im Mittelalter. Also ein Bild davon, es ist ja nicht das Papsttum, es sieht genauso aus. Jetzt, wenn ich das höre, was du gerade sagst, wie nah sich die Kirchen annähern, also sowohl der Protestantismus jetzt zum Katholizismus, wie sie jetzt also zusammen auf den gleichen Nenner kommen wollen, dann frage ich mich, glaubst du, dass das hier schon erfüllt ist, das Bild des Tieres, oder wie kurz sind wir davor?
Das ist eine sehr interessante Frage. Das erste Tier ist ein Tier. Nach Bibel ist ein Tier ein politisches System. Sie ist auch eine Frau und das ist ein religiöses System. Und sie reitet auf dem Tier in Offenbarung 17. Sie beherrscht also das politische System. Sie führt es, denn derjenige, der reitet, der führt auch das Tier, das politische System. Also was ist die Philosophie des politischen Systems von dem ersten Tier? Und das ist die Soziallehre der katholischen Kirche. Und der Papst hat ja jetzt gerade ein Enzyklikum rausgebracht, wo er ganz deutlich wieder das wiederholt, was das politische System des ersten Tieres wirklich ist. Und die ganze Welt ist begeistert. Auch die islamitische Welt ist begeistert. Und Joe Biden hat ganz, ganz offen gesagt, er ist auch begeistert mit diesem System. Es ist ein System, das die ganze Welt eigentlich sich unterstellen müsste. Und das ist das politische System. Und dann haben wir das religiöse System. Und da sitzt ja jetzt dieser Kampf, wie weit darf Kirche und Staat zusammenarbeiten? Und da muss ja ein Kompromiss gefunden werden. Und die Bibel sagt ganz eindeutig, dass dem ersten Tier ein Bild geschaffen wird. Und durch dieses System wird das erste Tier eigentlich angebetet. Es muss also ein religiöser Komponent hinzukommen, denn sonst gibt es keine Anbetung. Also wem sollen wir anbeten? Was sagt die Bibel? Die Bibel sagt, bete den an, der gemacht hat. Da kommt die Schöpfung rein. Und was war das Symbol, das Gott gestellt hat, als Erinnerung an seine Schöpfung? Das war der Sabbat, ganz eindeutig. 6 Tage sollt ihr arbeiten, aber der 7. Tag ist der Ruhetag, denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde und alles, was dazugehört, geschaffen. Also ganz eindeutig, diese 2 Komponente, das Tierkomponent, das Sozialsystem für die politische Welt, und gleichzeitig das Mahlzeichen, die Anbetung, soll durch Gehorsam an die Regel dieses Systems sein. Und was sagt Rom? Rom sagt, ich habe den Sabbat geändert, ihr sollt den Sonntag halten. Es ist das Mahlzeichen meiner göttlichen Macht. Und sie steht über die Bibel. Also wenn wir diesem folgen, dann beten wir das System an und nicht Gott. Also da kommt die Wahl, wo das Mahlzeichen entweder auf die Stirn, wenn man überzeugt ist, oder auf die Hand, wenn man danach handelt, weil man muss, um zu kaufen oder nicht zu kaufen, eben in der Welt eine Realität wird. Also zum ersten Mal sind beide diese Punkte, das Tierkomponent, das politische Komponent und das andere, das Anbetungskomponent, die sind beide auf dem Tisch. Papst Franziskus hat 2 Enzyklikums geschrieben. 2. Das erste ist Laudato Si. Und darin steht ganz deutlich, wie es mit dem Sonntag steht. Und das zweite ist das über das Sozialsystem. Und darin steht ganz deutlich, wie eine Regierung ihre Soziallehre behandeln muss. Beide sind auf dem Tisch. Und wenn die angenommen werden, dann haben wir genau das, was da in Offenbarung 13 steht. Mhm. Noch nie vorher war es so deutlich auf dem Tisch mit 2 Enzyklikums des Papstes, die beide Aspekte in Betracht nehmen.
Mhm, interessant. Also sozusagen die Kombination von Laudato Si und Fratelli Tutti bildet genau das System ab, das in Offenbarung 13 gefordert wird.
Absolut. Mhm. Und Biden hat gesagt, er möchte beides implementieren.
Mhm. Interessant. Also das kommt auf uns zu. Würdest du sagen, das Bild des Tieres, ist es schon da oder sind wir noch auf dem Weg dahin?
Es bildet sich, es wird aber stark besprochen. Mhm. Hast du schon eine Wahl erlebt, wo diese beiden Punkte so stark angesprochen werden?
Ja. Nein, nee, ja? Noch nie.
Ich auch nicht. Ich bin ein bisschen älter, wie du bist, aber ich habe es noch nie erlebt. Also ich sehe eine Erfüllung der Prophetie vor meinen Augen so wie noch nie.
Mhm.
vorher.
Da schauen wir gerade, glaube ich, alle ganz gespannt darüber, was da passiert. Denn wir wissen ja, diese Dinge werden in den USA auch beginnen. Also genau da, wo wir gerade alle hingucken, da wird irgendwas wird da passieren. Jetzt natürlich nur die Frage, wie lange noch, bis die ersten religiösen Gesetze gemacht werden. Also wir warten ja sozusagen, wir wissen, es kommt da ein Gesetz gegen Gottes Gesetz, also ein Sonntagsgesetz wird gemacht. Das ahnen wir alle schon, das wissen wir, da kommt was. Wir wissen nur nicht wann. Und das ist natürlich die Frage.
Aber was sagt, wir haben ja ein bisschen Hilfe. Der Geist der Weissagung sagt uns ganz eindeutig, dass wenn die Naturkatastrophen sich vermehren, dann werden die Menschen sagen, es ist, weil wir nicht Gott gehorchen. Und da wiederum könnte man sagen, wenn ein mehr säkuläres System am Ruder ist, dann wären die Menschen mehr geneigt zu sagen, ja, wir folgen nicht Gott hundertprozentig. Und das könnte den Druck ausüben, um genau diese Gesetze zu fordern, die die Bibel sagt, endgültig entscheidend sein werden. Mhm.
So als letzten Ausweg.
Mhm. Ja. Mhm.
Interessant.
Also was sind die Katastrophen? Erstmal Konflikt zwischen Menschen, Naturkatastrophen, das wird dann in die Schublade der Umweltveränderung geschoben. Und dann hat man auch Zugriff zu diesen Gesetzen, genau die wir erwarten. Mhm.
Das ist gerade so ein bisschen aller Munde, nicht wahr? Alle berufen sich auf das globale Klima, auf die Klimakrise. Und da müssen wir zusammenhalten, da müssen wir gemeinsam jetzt Gesetze entwickeln. Und scheinbar kann man unter diesem Deckmäntelchen der Klimarettung irgendwie alles machen. So wirkt es zumindest gerade in Europa.
Absolut.
Ich denke, in den USA ist genau das Gleiche. Ja, das ist gerade, genau, das ist gerade das, was wir gerade sehen. Jetzt habe ich mich noch gefragt, darüber wollte ich ganz kurz noch mit dir sprechen. In Offenbarung 13, also wir sehen, wie sich dieses Tier so gerade so ausformt oder dieses Bild des Tieres, also das Bild eines politischen Systems gerade ausformt. Jetzt in Daniel 11, da wird ja so ein bisschen die religiöse Seite beleuchtet. Hier sehen wir so ein bisschen die politische Seite. In Daniel 11, ich will da mal ganz kurz mit dir reingehen. Ich lese es hier mal vor auf Deutsch. In Daniel 11, da werden ja zwei, vielleicht bevor ich das vorlese, da werden ja zwei Könige behandelt, die da ständig Krieg führen. Der Nordkönig und der Südkönig. Genau. Und es scheint hier um einen Glaubenskrieg zu gehen. Es scheint hier um religiöse Macht zu gehen. Zumindest wirkt es so auf mich, wenn ich Daniel 11 lese. Jetzt Nordkönig und Südkönig. Der Nordkönig, sagen wir immer, das ist Babylon. Und der Südkönig ist irgendwie Ägypten.
Ja.
Also der eine hat von Norden Israel angegriffen, der andere hat von Süden angegriffen. Wenn wir das jetzt übertragen auf die heutige Zeit, wer ist denn heute Nordkönig und wer ist Südkönig? Denn dieses Bild in Daniel 11 geht ja bis zum Ende. Also scheinbar bis zum Ende der Zeiten wird es diesen Konflikt zwischen Nord- und Südkönig immer noch geben. Wobei wir natürlich sagen, es ist natürlich nicht buchstäblich Babylon und buchstäblich Ägypten.
Wir müssen nicht den Fehler machen, um zu denken, dass es hier um Personen geht. Das ist eine Typologie. Es gab einen wirklichen Konflikt zwischen Babylon und Ägypten, typologisch. Aber jetzt geht es um einen geistlichen Konflikt zwischen Babylon-Ideologie und ägyptischer Ideologie. Mit anderen Worten, der Konflikt heute ist ein religiöses System gegenüber einem säkulären System. Und da ist es jetzt wichtig, dass wir auch lesen in dem gleichen Kapitel, dass beide am gleichen Tisch sitzen. Und dieser Konflikt zwischen diesen beiden Ideologien sieht man nirgends besser als in den Vereinigten Staaten. Denn da ist ja die Rede, Kirche und Staat soll getrennt werden. Das war nie die Ideologie Babylons. Kirche und Staat muss zusammenarbeiten. Und da gab es in Babylon einen Gott König, der über den Säkularismus stand und über dem Religiösen. Und die beiden müssen zusammenkommen. Also erstens, wenn sie getrennt sind, total, dann muss es endgültig zu einem Konflikt kommen zwischen beiden. Und sie sind im Kampf angeblich miteinander. Und so lesen wir auch in Daniel Kapitel 11, dass es quasi zum Krieg kommt zwischen ihnen. Ein ideologischer Krieg, wenn wir das antitypologisch betrachten. Und wo sehen wir so einen ideologischen Krieg? Sehen wir ihn nicht in den Vereinigten Staaten? Zwischen den Evangelikalen und den Kirchen, römisch-katholisch wie auch evangelikal. Die konservativen Katholiken stellen sich ja auch auf die Seite von Trumps Denken. Es geht um, wie man denkt und nicht über die Person. Und endgültig muss da eine Synthese kommen zwischen diesen beiden Ideologien. Und dann haben wir das Rezept für die Endzeit. Denn alle müssen das Mahlzeichen annehmen, entweder auf die Stirn, ideologisch überzeugt, oder auf die Hand. Sie müssen bereit sein, danach zu handeln. Und nur wenn die beiden Systeme miteinander verknüpft werden in dieser Synthese, wird das möglich sein.
Mhm. Danke. Du hast gerade gesagt, du hast Daniel 11, Vers 27 zitiert, die beiden Könige aber haben Böses im Sinn, sie sitzen am gleichen Tisch und reden Lügen. Aber es wird nicht gelingen, denn das Ende kommt erst zur bestimmten Zeit. Also hier wird schon gesagt, die beiden haben das schon gemacht, aber sie werden das irgendwie nochmal machen. Also es wird nicht gelingen, sondern erst zur bestimmten Zeit. Jetzt, wenn wir Vers 27...
Okay, komm, wir fragen uns mal. Fragen wir uns mal. In der ganzen Welt haben wir Gruppen, die sagen, wir werden belogen?
Jede Menge. Mhm.
Wie steht es in Deutschland? Sind da Menschen, die auf die Barrikaden gehen und sagen, hier ist irgendwie ein Betrug am Gange? Ob das jetzt so ist oder nicht, darüber reden wir nicht. Die Frage ist nur, sind da Menschen heute, die glauben, dass wir belogen werden?
Mhm. Jede Menge, ja.
Absolut. Und dann sagt die Bibel auch, in der Endzeit werden 10 sich klammern an einen und sagen, sicherlich haben wir Lügen geerbt. Aber es geht ja nicht nur um diese Lügen, es geht ja auch um andere Lügen, ideologische Lügen, Evolutionslehre und was weiß ich, was alles gelehrt wird in der Welt, was nicht in Harmonie mit Gottes Wort ist und auch nicht wahr ist. Aber die Welt sieht es als wahr. Aber einige werden wach werden und sehen, dass da mehr Lügen in der Welt sind als Wahrheit.
Mhm. Das merken heute viele Menschen. Deswegen sehen wir diese ganzen Proteste. Also ich habe Plakate gesehen, da stand drauf, wir wollen Frieden, wir wollen Freiheit und wir wollen Wahrheit. Also die Menschen, die regen sich darüber auf, sie merken das. Jetzt damals war das ja so, also die beiden Könige saßen schon mal am Tisch, haben Lügen miteinander geredet. Ich denke jetzt an die Zeit, Daniel 11, Vers 27, so um die Zeit Konstantin rum, als das Römische Reich sozusagen am Ende war, 10 Stämme kamen auf und dann sozusagen gab es so einen Umschwenk, plötzlich gab es so einen Kirchenstaat. Also aus diesen 10 Stämmen kam so ein Kirchenstaat dann irgendwo hervor. Also, naja, ist eine längere Geschichte, du weißt, wo ich bin, da hatten damals der Kaiser von Rom sozusagen und der Bischof von Rom einen Deal gemacht, also sowas wie der Nordkönig und der Südkönig saßen am gleichen Tisch, redeten Lügen miteinander und dann kam ein neues Staatssystem, ein Kirchenstaat am Ende dabei hervor. Jetzt, wenn sich sowas wiederholen wird...
Und das Tier wurde getötet. Das Tier wurde getötet. Es empfing eine tödliche Wunde. Das heißt, das politische System hatte ein Ende. Aber das politische System bis zum heutigen Tag ist sehr gewollt in römisch-katholischen Kreisen. Der Vatikan hat noch nie diesen Gedanken aufgegeben, dass er die säkuläre Welt auch beherrschen will. Und wie macht man das, wenn man eine tödliche Wunde hat? Man taucht unter und arbeitet hinter den Kulissen, um das herbeizuführen, was öffentlich nicht möglich wäre. Und wenn wir ein bisschen in die Geschichte der Vereinigten Staaten hineingehen, wo Truman versucht hat, um diplomatische Beziehungen mit Rom wieder herzustellen, da war keiner begeistert und er musste davon absehen. Und dann kam Ronald Reagan und hat es einfach nur gemacht. Und die Jesuiten sagen das bis zum heutigen Tag, dass erst seit der Zeit Ronald Reagan da wieder diese Beziehung ist. Und dann endgültig soll es so weit kommen, dass dieses zweite Tier, die Vereinigten Staaten, auch so reden wird wie das erste Tier. Und jetzt sehen wir es. Jetzt steht es in den Schlagzeilen, dass das System ist genau, was sie wollen. Aber es ist ja so weit von dem Kapitalismus weg, der früher in den Vereinigten Staaten das der Maßstab war. Jetzt, wie kommt man zu dem System? Extrem links, extrem rechts, Chaos-Synthese, das ist die Lösung.
Das ist die Kriegsführung, die wir sehen. Ja.
Brillant.
So wird es gemacht. Ja. Jetzt, wenn ich über Daniel 11 nachdenke, also die Zeit geht ja weiter und wir gucken sozusagen in den letzten Versen, wo wir heute irgendwo stehen, dann macht es mir immer so ein bisschen Sorge, wenn ich über Vers 41 stolper, wo es da heißt, er, also dieser Nordkönig, wird auch in das herrliche Land kommen und viele werden unterliegen. Dann heißt es, diese aber werden seiner Hand entfliehen, Edom, Moab und die vornehmsten der Ammoniter. Und wenn ich das so lese, dann denke ich, also er wird in das herrliche Land kommen, also das ist hier Israel, also das ist das Volk Gottes. Er wird also irgendwie das Volk Gottes angreifen, viele werden unterliegen, aber die gute Nachricht ist, es werden viele unterliegen, aber es werden auch welche entkommen. Und dann heißt es hier Edom, Moab und die vornehmsten der Ammoniter, das sind ja direkt die Nachbarn von Israel, die Nachbarvölker gewesen. Also für mich ist das...
Aber nicht nur die Nachbarn, nicht nur die Nachbarn. Die waren auch quasi Schwestergemeinden, wenn man es in einem modernen Kontext hineinlegen will. Denn sie waren auch aus dem Stamm Abraham, nicht wahr? Also es waren Schwestergemeinden in einem heutigen Sinn. Und wer gehört zu Babylon? Babylon ist diese religiöse Gruppe, die in die Irre geführt wird. Und was dieser Vers eigentlich sagt, ist, dass er wird die Gemeinde Gottes angreifen, er wird das Heilige Land überrollen, er wird die Gemeinde angreifen, aber ein Überbleibsel wird ihm widerstehen. Und auch viele aus den Schwestergemeinden, die noch in Babylon sind, werden ihm entrinnen. Und sie werden dem lauten Ruf folgen, kommt aus ihr raus, mein Volk. Und sie werden sich dem Volk Gottes anschließen. Und sie werden sagen, derweil sie sich an das Kleid klammern, führe uns zu dem Tempel eures Gottes, denn sicherlich haben wir Lügen geerbt. Und so, genau so wird es kommen.
Das macht ein bisschen Hoffnung, das zu hören. Also zu wissen, ja, das Volk Gottes wird angegriffen werden von diesem neuen System. Es werden welche fallen, viele werden fallen, heißt es. Aber es gibt sozusagen noch Menschen, die eigentlich dazugehören, die auch Nachkommen Abrahams sind, die zum Volk Gottes gehören. Und die werden noch herausgeführt werden.
Ja.
Ist ja auch immer gewaltig, wenn ich die nächsten beiden Verse mir angucke. Und vielleicht, ich nutze mal eben eine Minute dafür. Das heißt ja in Vers 42 und 43, er wird auch seine Hand nach den Ländern ausstrecken und das Land Ägypten wird nicht entfliehen, sondern er wird sich der Gold- und Silberschätze und aller Kostbarkeiten Ägyptens bemächtigen, auch während Lubier, Kuschiten zu seinem Gefolge gehören. Und wenn ich diese Verse lese, dann denke ich jedes Mal, ja, er wird seine Hand nach Ägypten, also sozusagen zum Südkönig, zum Atheismus ausstrecken und er wird sogar...
Zu dieser Ideologie,
genau, danke. Also er wird sogar diese Ideologie sich aneignen und die Länder schlucken. Also wenn das herrliche Land das Volk Gottes ist und die Nachbarländer wenn das die guten sozusagen, wie sagt man, die Glaubensgemeinschaften sind, die irgendwie damit zuzählen, dann müssen diese Länder ja sowas wie die Weltreligion sein. Also alle Länder, die es da gibt, alle Ideologien, die es da gibt, inklusive der ägyptischen, der atheistischen Ideologie. Er wird die scheinbar alle schlucken. Und ich verstehe immer Vers 43 so, wenn ich in Jeremia und Hesekiel lese, dann heißt es da, dass Gold und Silber, daraus haben sie ihre Götzenbilder gemacht. Und ich vermute mal, dass dieses System all diese Ideologien schlucken wird und in sich aufnehmen wird, all diese verschiedenen Götzenbilder, und deswegen man irgendwie so eine Art Weltreligion bauen kann. Also in Jeremia heißt es, Babylon ist verrückt geworden, denn sie haben sich alle Götzen angeeignet. Und ich glaube, dass sie das hier machen werden. Sie werden ein bisschen vom Islam nehmen, ein bisschen vom Hinduismus, ein bisschen von allem irgendwie und Atheismus und werden alles zusammenstricken.
Jetzt, wenn wir die Ideologie Roms betrachten, wo sagen die, kommen wir her? Ist es nicht aus einem Urknall? War das nicht ein Jesuit, der das gelehrt hat? Und die Päpste haben es bestätigt, in Anführungsstrichen, dass die Welt so zustande kam? Unterstützen sie nicht die Evolutionslehre? Waren sie nicht daran beteiligt, die Evolutionslehre in der Welt zu verbreiten und als Maßstab darzustellen? Hat Papst Franziskus nicht gesagt, Gott ist kein Zauberer, er hat nicht nur geredet und es stand fest? Das ist der Säkularismus, der ist mitten in diesem System drin und dann angeblich dieses göttliche System auch, oder es hat den Schein einer Göttlichkeit, obwohl es die Kraft davon leugnet, leugnet die Versöhnung, und dann hat man schon eine totale Leugnung des Evangeliums, aber es hat das Bild eines religiösen Systems. Da ist kein anderes System in dieser Welt, das in sich selbst den Samen des Nordkönigs und des Südkönigs in sich hat, so wie das römische System. Mhm.
Danke. Mhm. Jetzt eine Sache, die mich noch ganz brennend interessiert, wo ich selber immer viele Fragen habe, ist, wir wissen, dass nach Offenbarung 17, Vers 12 und 13, sollen nochmal 10 Könige aufkommen. Und diese, heißt es, haben einen einmütigen Sinn. Und sie werden ihre Macht und ihre Herrschaft dem Tier geben. Also dem Tier, auf dem die Hure sitzt. Jetzt diese 10 Könige, also das ist ja was Politisches, was wir noch erwarten. In Zukunft wird irgendwas Politisches passieren, dass da irgendwie 10 Reiche, 10 Könige aufkommen werden. Für einen ganz kurzen Augenblick heißt es in Offenbarung 17 und sie geben ihre Macht dem Tier, auf dem die Hure sitzt. Ist das was wir in naher Zukunft erwarten können?
Es kommt darauf an, wie man das auslegt. Es gibt ja diese Auslegung, dass die Welt durch den Club von Rom in 10 Gruppen eingeteilt wurde. Und das ist die eine Sicht. Dann haben wir so eine globale, freimaurerische Welt in 10 Abteilungen aufgeteilt. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, dass die 10 sind einfach die Mächte Europas, die alle von den ursprünglichen 10 stammen und alle Länder, die daraus hervorkamen, so wie die Vereinigten Staaten zum Beispiel, so wie jedes christliche Land in der Welt gehört eigentlich dazu. Und der wirkliche Krieg findet erst statt in der christlichen Welt und dann wird er global.
Mhm. Interessant, noch nicht gehört. Aha. Okay. Also das ist jedenfalls was wir in Zukunft wohl erwarten müssen. Also wir wissen auf jeden Fall, dass die Mächte, die da am Ende dann regieren, so wie damals schon zu Zeiten der Völkerwanderung, sie verlieren ihre Macht sozusagen an das Tier. Also in dem Fall an den Kirchenstaat damals und was Ähnliches wird es wohl heute wieder geben. Sie werden ihre Macht und ihre Herrschaft dem Tier geben. Also was immer das ist, ob es die Staaten Europas sind oder ob es diese neuen Sektoren sind, aus denen die Welt zusammengesetzt wird, diese 10 Reiche, eins von beiden könnte sein. Ist Zukunft, ist noch ein bisschen spekulativ. Aber diese Frage, die brennt mir gerade so ein bisschen. überlege ich, was könnte es sein? Denn wir müssten ganz kurz davor stehen. Aber da unsere Zeit ein bisschen losrennt, also über das Thema würde ich einfach gerne irgendwann noch mal mit dir sprechen, aber das sparen wir uns nochmal auf. Was jetzt die letzten paar Minuten würde ich ganz gerne darauf verwenden, einfach dich mal zu fragen, wenn wir das heute sehen, dass also der Nordkönig in das verheißene Land kommt, also dass sogar unsere Gemeinde angegriffen wird, von innen sogar ausgehöhlt werden. Also wir haben manchmal sogar zwei Fronten in der Gemeinde. Die einen sagen, wir müssen genau das machen, was Staat und Regierung sagt, und die anderen sagen, wir müssen aufs Grundgesetz achten und das Grundgesetz verteidigen. Es gibt so Spaltungen überall, hier in Deutschland auch, weltweit auch in den Gemeinden. Und ich frage mich, was ist denn der richtige Weg? Was können wir als Adventgemeinde heute tun? Also was ist unsere Aufgabe in dieser Zeit? Ich meine, es droht ja uns zu zerreißen, weltweit.
Was ist unsere Aufgabe? Was war die Aufgabe von Anfang an? Geht in
alle Welt,
die ganze Welt, und verkündigt das Evangelium. Und da haben wir einen ganz bestimmten Auftrag. Und in der Zeit, in der wir leben, haben wir noch einen Sonderauftrag. Wir müssen das Evangelium verkünden im Rahmen der Drei-Engel-Botschaft. Und wenn etwas sich dagegen stellt, ob es jetzt von der Gemeinde selber kommt oder ob es vom Staat kommt, dann muss man sich die Frage fragen, wen sollen wir gehorchen? Dem Menschen oder Gott? Und es gibt ja jetzt schon so viele Dinge, die man eigentlich tun müsste, die man unter bestimmten Umständen vielleicht nicht mehr so tat, wie zum Beispiel im Lockdown durfte man nicht taufen. Und jetzt immer noch sind die Regeln, dass man nicht taufen darf, aber man darf in einem öffentlichen Schwimmbad mit anderen Menschen schwimmen. Da ist irgendwie da ist keine Konsequenz da. Irgendwie ist da was verkehrt. Und irgendwann muss man sich dann fragen, sind diese Regeln noch zu vereinbaren mit Gottes Auftrag? Und man müsste erst versuchen, auf dem guten Wege diese Dinge zu klären, damit man eine klare Sicht bekommt. Aber endgültig, irgendwann mal, muss da ein Entschluss gemacht werden. Und man muss sich fragen, wem muss man mehr gehorchen? Gott oder dem Menschen?
Das Spannende ist, dass ich gerade in dieser Zeit sehe, also wo du gerade ansprichst, die dreifache Engelsbotschaft zu verkünden, also gegen jeden Widerstand auch, weil es unser Auftrag ist. Wenn ich mir die Engelsbotschaft angucke, und ich gucke zum Beispiel in die zweite Engelsbotschaft, die da sagt, gefallen, gefallen ist Babylon. Das ist ein Teil unserer Botschaft, den Menschen das zu sagen. Also müssen die Menschen wissen, was ist Babylon? Was ist der babylonische Wein, von dem gesprochen wird? Oder die dritte Engelsbotschaft, das Mahlzeichen, das Tier, das Bild des Tieres. Was ist das alles? Ich glaube, diese Dinge, die sind heute noch wichtiger als je zuvor, die Sachen zu verkündigen. Und ich sehe in Deutschland...
Absolut. Und wie soll man einen lauten Ruf bringen, wenn man die zweite Engelbotschaft nicht in ihrem Kontext wiederholt?
Ja. Ist übrigens auch Teil vom lauten Ruf in Offenbarung 18. Ja, also Babylon ist gefallen. Das wird noch...
Ja, von dem rede ich.
Ja. Das wird nochmal viele Menschen herausrufen. Und ich glaube, das ist was ganz Schönes, was ich gerade erlebe in Deutschland. Es sind so viele Geschwister unterwegs und verteilen gerade das Buch vom Schatten zum Licht auf diesen ganzen Demonstrationen, um den Menschen zu helfen, um zu sagen, guck mal, der Kampf, der ist noch älter, als ihr glaubt. Und viele Menschen nehmen das Buch, wir verteilen die gerade zu Tausenden. Und ich bin so dankbar, dass die Geschwister das machen. Denn sie fliegen gerade,
das ist wunderbar,
wie Herbstlaub im Wind, gehen gerade die Traktate und die Bücher rum. Und ich glaube, diese Bücher haben noch eine große Arbeit zu tun.
Wir haben zwei Dinge, die gegenübereinander stehen. Das eine ist, komm aus ihr raus, mein Volk. Mit anderen Worten, Trennung. Trennung von Ideologien, nicht wahr? Und das andere ist Solidarität mit der ganzen Menschheit. Jetzt, wir müssen in Frieden leben mit der ganzen Menschheit, aber kann man in Solidarität mit einer falschen Lehre leben? Meiner Ansicht nach nicht. Man muss sich trennen. Wo hören wir das Wort Solidarität? Es kommt in den meisten Fällen aus Rom. Man braucht ja nur mal googeln das Wort Solidarität und sich fragen, wie oft hat Papst Franziskus dieses Wort gebraucht? Und da kommt eine ganze Liste in Google zum Vorschein. Und worum geht es in dieser Solidarität? Können wir uns damit vereinbaren? Können wir da mitlaufen? In einigen Dingen ja, aber in anderen ganz bestimmt nicht. Ich kann nicht Doppelgedanken haben, ich kann nicht mit zwei Zungen reden. Also wenn ich dieses Wort Solidarität sehe, dann werde ich schon nervös.
Ja, das macht es, glaube ich, ein bisschen pikant für uns jetzt in den nächsten Jahre, oder schon in den nächsten Wochen und Monate, wo wir denn stehen. Wir müssen genau gucken, was ist Wahrheit, wo dürfen wir stehen und wo dürfen wir nicht mitmachen.
Ja. Da müssen, womit kann ich solidarisch mit dem Menschen zusammenleben? Ich muss meinen Nächsten lieb haben wie mich selbst. Das sind Dinge, wo ich mich um meinen Mitmenschen kümmern muss. Wenn er Hunger hat, dann ist seine Ideologie in diesem Punkt egal. Ich muss ihm helfen. Damit kann ich solidarisch mit ihm zusammenarbeiten. Aber wenn es um die Ideologie geht, dann ist es eine ganz andere Sache. Das geht nicht. Ich kann nicht Solidarität haben mit Menschen, die glauben, in ihrem Glauben, dass Jesus Christus nicht für sie gestorben ist oder dass Jesus Christus nicht Gott ist. Und ich glaube, er ist Gott und er ist für mich gestorben. Dann haben wir keine Solidarität. Da gibt es Trennung. Ein Schwert, wie die Bibel sagt.
Ja, da müssen wir, glaube ich, entschieden für die richtige Seite einstehen. Und ich finde es schön, dass du sagst, also den Nächsten lieben wir uns selbst und trotzdem da, wo es um Glaubensfragen geht, wo es um so existenzielle Dinge geht, da auch deutlich zu sagen, wo wir stehen.
Absolut.
Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ich muss das jetzt so ein bisschen als Schlusswort stehen lassen. Da hat mich gefreut, dass wir beide über dieses Thema sprechen konnten. Es ist immer sehr, sehr bereichernd, mit dir zu sprechen. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, auch mit uns hier in Deutschland diese Themen anzusprechen. Ich hoffe, dass wir...
Und sag den Geschwistern in Deutschland, dass sie diese Bücher noch mehr verbreiten sollen.
das gebe ich weiter. Das hast du, glaube ich, gerade schon gemacht. Ich sage es auch noch mal, wir müssen diese Bücher viel mehr verbreiten, vom Schatten zum Licht. Die Menschen brauchen das heute. Danke dir, Walter. Dann, ich wünsche dir Gottes Segen wirklich von ganzem Herzen und Gottes Segen vor allem auch für die Arbeit, die du machst, weltweit. Danke dafür.
Danke und Gottes Segen für euch auch.
Mach's gut. Ihr Lieben, auch euch einen herzlichen Dank dafür, dass ihr wieder dabei wart. Und es freut mich einfach, dass wir zusammen diese Sendung haben können, dass wir mit verschiedenen Sprechern uns unterhalten können über diese Themen. Und ich möchte einfach mal sagen, herzlichen Dank dafür, dass viele von euch jetzt gerade unterwegs sind, überall in der Republik und Bücher verteilen. Also, dass ihr zu den Menschen geht und gerade dieses Buch vom Schatten zum Licht weitergebt, damit die Menschen heute wissen, was los ist, was hinter den Kulissen sich abspielt. Und ich bin überzeugt davon, dass eben diese Bücher, die ihr gerade verteilt, dass sie noch vieles, vieles Gutes bewirken werden und viele Menschen noch aufklären werden über das, was gerade passiert. Ich freue mich drauf, die nächste Sendung mit euch, dann in Eisberg voraus 32, und dazu eine herzliche Einladung und Gottes Segen euch.